Und zwar, wir kommen jetzt wieder zu unserer Betrachtung des Lukas-Evangeliums. Lukas 14, Verse 1 bis 14, könnt ihr schon mal aufschlagen. Und zwar, Jesus war ja unterwegs, wie wir schon seit dem 9. Kapitel wissen, von Galiläa nach Jerusalem. Jesus, das Passahlamm, war unterwegs zu seiner Schlachtbank, zum Kreuz. Und unterwegs hat er öfters mal, oder eigentlich fast immer, Wölfe getroffen, die ihm hinterher waren, die Pharisäer. Und die Pharisäer haben öfters Jesus Fragen gestellt, meistens waren das auch Fangfragen. Wir haben beim letzten Mal eine Predigt gehört über den barmherzigen Samariter. Da ging es los mit einem Gesetzeslehrer, der gesagt hat zu Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und vor 3 Wochen, glaube ich, hat der Manuel hier gepredigt und da gab es auch eine Frage, nämlich, werden nur wenige gerettet? Da ging es auch um das ewige Leben. Und heute, ja, geht es auch um das ewige Leben. Was in Ewigkeit zählt? Dankeschön. Du merkst schon, die Stimme ist etwas rau. Ja, habe ich überschrieben, weil in dieser Passage redet Jesus mit den Pharisäern zu den Pharisäern. Und zwar redet er eigentlich darum, was in Ewigkeit nicht zählt. Aber das werden wir uns ja gleich besprechen. Ich bete noch am Anfang. Herr Jesus, du bist der Anfang und das Ende. Du bist der Erstgeborene von den Toten und du bist der ewige Fels. Herr, du hast uns was zu sagen zur Ewigkeit. Wenn jemand in der Zeitlichkeit leben will, dann ist das ein Elend, aber du hast die Ewigkeit verheißen und ich danke dir dafür. Ich bitte dich, dass du uns heute Einblick gibst in diese Ewigkeit, wie wir dir leben können, für dich, für deine Ehre. Amen. Jesus überraschte seine Anfragenden, die über die Ewigkeit gefragt haben, weil er ihnen etwas erklärt hat, was ungewöhnlich war. Er hat nämlich ihnen gesagt, also die Prinzipien der Ewigkeit sind anders, die Ersten werden die Letzten sein. Das hat er geantwortet im Kapitel 13, das hatten wir also vor 3 Wochen. Und die Menschen denken oft, die Ersten werden auch die Ersten sein, ja, aber das stimmt nicht. Bei der Titanic vor 110 Jahren, als dieses Schiff auf den Meeresgrund gesunken ist, da war es tatsächlich so, dass die Leute in der ersten Klasse, die mehr bezahlten, also viel mehr für ihre Kabinen, die wurden proportional viel eher gerettet als die Leute aus der dritten Klasse. Da waren tatsächlich die Ersten in der Gesellschaft diejenigen, die auch vielleicht zuerst in die Rettungsboote gekommen sind. Aber bei Gott ist es ganz anders. Der Text, den wir uns heute betrachten, den habe ich mal in 3 Einheiten gegliedert. Und zwar, ich fange an mit Religion für die Vergänglichkeit. Und ich lese den Abschnitt vor. Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten, der Pharisäer, kam zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Und Jesus begann und sprach zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern und sagte, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen. Und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt, zieht ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats. Und sie konnten ihm darauf nicht antworten. Jesus, das Lamm, hat geredet, das werden wir auch in den nächsten 2 Abschnitten noch sehen, die Pharisäer schwiegen die ganze Zeit. Also es gibt eine Zeit zum Schweigen und es gibt auch eine Zeit zum Reden. Dieser Abschnitt, dieser erste Abschnitt, geht also an die Adresse der Pharisäer und Jesus hat die Gesamtheit der Pharisäer da angesprochen. Es waren also hauptsächlich Pharisäer hier bei diesem Essen und diese Einladung zum Essen hat Jesus bekommen. Ich schätze mal, es war eine Einladung, steht da nicht dabei, weil sie auf ihn lauerten. Also sie hatten mal wieder etwas Böses gegen Jesus vor. Das war jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal im Lukas-Evangelium, dass Jesus beim Essen war. Und es war meistens nicht besonders positiv, aber er ist trotzdem hingegangen. Es gab auch nicht unbedingt ein Festmahl, das war der Sabbat. Da gab es wahrscheinlich nur Sabbatbrot, Sabbatspeise. Ja, der Sabbat. Jesus sagte, er wartete nicht, bis die Pharisäer ihn anklagten. Er fragte sie, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Und darauf wollten sie nicht antworten. Hätten sie gesagt ja, dann hätten sie danach Jesus eigentlich nicht verurteilen können. Hätten sie gesagt nein, ja, dann hätte er vielleicht nicht das getan, was sie eigentlich wollten. Sie wollten ja, dass er heilt am Sabbat. Der Sabbat ist ein besonderer Tag, und zwar in Kapitel 13, da hatte Jesus auch schon mal so eine Episode mit den Pharisäern, da ging es darum, da war eine gekrümmte Frau und Jesus unterwegs irgendwo heilte sie, richtete sie auf und dann kam ein Pharisäer und sagte, 6 Tage lang haben wir zum Arbeiten, am 7. Tag arbeiten wir nicht. Und er hat Jesus angeklagt und Jesus hat ihm gesagt, die Ersten werden die Letzten sein und die, die die Ersten sind, die so großartig den Sabbat einhalten und so weiter, die werden irgendwann draußen stehen und klopfen und es wird ihnen nicht aufgemacht werden. Der Sabbat kommt im Neuen Testament 45 Mal vor. Und zwar meistens im Zusammenhang mit den Pharisäern und mit Jesus. Jesus war derjenige, der den Sabbat, so wie die Pharisäer das sich vorstellten, nicht so ganz einhielt. Und die Frage ist, warum kommt eigentlich so oft der Sabbat im Neuen Testament vor? Es scheint gar nicht so wichtig zu sein für unser Leben und das Heil. Aber ich denke, eine gute Erklärung ist, die Pharisäer waren Sabbatspezialisten. Die Pharisäer hatten ja großartige Disziplinen in ihrer Frömmigkeit. Sie waren Spezialisten im Beten, besonders lange Gebete hielten sie. Sie kannten die Schrift sehr gut und konnten die sehr gut auslegen. Sie waren sehr fromm und haben sich abgesondert von der Welt. Aber das, wo sie am besten waren, glaube ich, war der Sabbat. Den haben sie unheimlich gut eingehalten. Ja, nicht nur das, was Mose gesagt hat zum Sabbat, sondern auch das, was sie selber noch als Interpretation gegeben haben. Der Sabbat war ihre Spezialdisziplin. Jesus aber heilte den wassersüchtigen Menschen. Die Pharisäer hatten ihn wahrscheinlich eingeladen, einfach nur so als Spielball in der ganzen Szene, damit sie Jesus verklagen konnten, kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht genau. Aber Jesus, der hier angeklagt wurde, der wusste genau, was für ein Gegenwind ihm entgegenwehte. Er hatte genug Kapazitäten, um zu sehen, da ist ein Mensch, der ist wassersüchtig, der hat eine Krankheit. Er heilte ihn und hatte Erbarmen. Jesus zeigte Mitleid mit diesem Menschen und zeigte im Kontrast zu der Selbstgerechtigkeit der Pharisäer, was in Ewigkeit eigentlich zählt. Weil die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer ist eine Religion für die Vergänglichkeit. Die Pharisäer waren sehr inspiriert, wie sie denn die Gesetze so für den Sabbat gestalteten, damit sie bloß als die großartigen Sabbat-Spezialisten überall bekannt würden. Und damit sie andere, wie zum Beispiel Jesus, mit dem Finger auf sich zeigen könnten und sagen könnten, wie schlecht sie doch sind. Die Pharisäer hatten zum Beispiel ein Gesetz, das hieß, du darfst keinen Gegenstand am Sabbat mit deiner Hand bewegen. Ja, also das hier, das war dann am Sabbat nicht erlaubt. Ja. Allerdings, wenn jetzt zum Beispiel ein Glas oder ein Gefäß auf den Boden gefallen ist und da waren die Scherben, dann durften sie die mit der Hand nicht aufheben. Aber mit dem Ellbogen durften sie es schon machen. Ja. Oder mit der Fuste auch. Aber solche verrückten Gesetze hatten sie. Ja. Und Jesus hat diese Scheinheiligkeit in ihnen entdeckt und hat sie konfrontiert, hat gesagt, ich heile hier. Und dann sagte er, wer unter euch ist jemand, der seinen Sohn oder seinen Ochsen nicht retten würde am Sabbat? Vielleicht war es ja so, dass eine Woche vorher am Sabbat genau diese Szene passierte, dass irgendeiner von ihnen das Problem hatte mit seinem Ochsen oder mit seinem Sohn und hat ihnen natürlich geholfen. Und jetzt überführt Jesus sie von dieser Scheinheiligkeit. Und sie hatten nichts darauf zu sagen. Ja, unsere Selbstgerechtigkeit zählt nicht in Ewigkeit, nicht für die Ewigkeit.
Ja, wir kennen uns auch gut aus in der Bibel. Wir haben uns auch abgesondert, oft von der Welt und so weiter. Wie sieht's mit unserer Sabbatdisziplin aus? Was ist deine Sabbatdisziplin, wo du besonders stark bist und besonders stolz drauf bist? Was ist meine? Also vielleicht ein Beispiel, wer mich kennt, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit auch so ein Spezialthema, was ich gerne so oft wie möglich bringen wollte. Das hatte ich aus der Bibel. Also es war so, dass der ganze Themenkomplex Disziplin, Essen, beziehungsweise Fasten, Konsum, Zurückhaltung, Verzicht und dieser ganze Themenblock, den habe ich in der Bibel überall gesehen. Und ich glaube, der ist wichtig. Aber irgendwie war das mein Spezialthema und ich dachte mir, naja, ich bin ziemlich gut da drin, habe ich beobachtet. Aber ich habe auch gesehen, dass manche andere ziemlich schlecht da drin waren. Und ich schätze mal, dass da doch durchaus Selbstgerechtigkeit dabei war. Aber Selbstgerechtigkeit ist für die Zeitlichkeit, ist nicht für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit, da brauchen wir das nicht. Wir brauchen unsere Gerechtigkeit nicht, um zur Ewigkeit zu kommen. Kommen wir zu unserer zweiten, zu unserem zweiten Absatz oder Abschnitt. Position für die Vergänglichkeit. Ne? Wir können also hier auf der Erde auch Position haben, wo wir versuchen, diese Position auf dieser Erde so ganz großartig darzustellen, aber diese Positionen sind für die Vergänglichkeit. Die nützen nichts für die Ewigkeit. Er sprach aber zu den Eingeladenen ein Gleichnis, als er bemerkte, wie sie die ersten Plätze wählten, und sagte zu ihnen, wenn du von jemandem zur Hochzeit eingeladen wirst, so lege dich nicht auf den ersten Platz, damit nicht ein etwa Geehrterer als du von ihm eingeladen ist und der, welcher dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir spricht, mach diesen Platz. Und dann wirst du anfangen, mit Schande den letzten Platz einzunehmen. Sondern, wenn du eingeladen bist, so geh hin und lege dich auf den letzten Platz, damit, wenn der, welcher dich eingeladen hat, kommt, er zu dir spricht, Freund, rücke höher hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch liegen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus sprach zu den Gästen. Jesus war Gast und sprach zu den Gästen, hat die Gäste herausgefordert. Und ich vermute, das war vielleicht wie früher üblich so eine U-Form, diese Tafel war vielleicht so eine U-Sitzordnung beziehungsweise Liegeordnung. Und vorne war es das schmale Stück und dann waren hier diese zwei langen Schenkel und in der Mitte vorne saß der Gastgeber und links und rechts von ihm saßen so die besonderen Gäste, die was zu sagen hatten, die wichtig waren, die er als wichtig erachtete und dann die weiteren Gäste dann irgendwo auf den Plätzen. Jesus sagte, es geht hier nicht darum, dass ihr euch auf den ersten Platz setzt. Das ist dumm. Jesus hatte Erbarmen mit seinen Zuhörern, sogar mit den Pharisäern. Er sagte ihnen nämlich irgendwo, wie das Prinzip der Ewigkeit funktioniert. Er wollte ihnen helfen, von dieser Vergänglichkeit, von diesem vergänglichen Ehrersuchen wegzukommen. Ja? Damit sie nicht am Ende Schande hätten und auf den letzten Platz angewiesen würden. Kennt ihr das auch, wenn man sich selber, also ich meine, vielleicht gibt es ja bei euch auch jemanden, der ab und zu mal die Neigung hat, sich selbst so zu erhöhen? Ist das nur bei den Leuten, die so einen Namen haben wie ich, der Fall oder vielleicht auch bei anderen? Aber wisst ihr, das ist doch oft so, wenn wir uns selber erhöhen, dann kriegen wir irgendwann so einen Schlag und dann stehen wir plötzlich ganz dumm da. Ich schätze, das haben schon manche erlebt. Ja. Als ich so den Führerschein 5 Jahre hatte oder so, da beobachtete ich vor meinem inneren Auge, dass ich ziemlich gut Auto fahren konnte. Und vorwärts und rückwärts. Und ich war dann mal auf einer Geschäftstour und musste zu einem Kunden hin und ich stand da und musste rückwärts fahren und das war eine ziemlich lange Strecke, vielleicht 100 Meter. Und ich kann mich noch genau erinnern, Rückwärtsgang rein, das war an so einer Mauer entlang, ziemlich hohe Mauer. Und ich fahre so mit vielleicht 10, 20 Sachen und denk mir, ich kann super rückwärts fahren. Ich bin so super. Bin natürlich an die Mauer gefahren, hat Bums gemacht, ja. Und dann, ich war schon Christ, dann kam mir in dem Moment sofort dieser Bibelvers in den Sinn, Stolz kommt vor dem Fall, ja. Und da dachte ich, ja. Und die Pharisäer, die waren ein gutes Beispiel von Leuten, die sich immer auf die ersten Plätze gedrängelt hatten. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, sagt Jesus in Lukas 20, also 6 Kapitel nach unserem heutigen Kapitel. Da hat er vielleicht Bezug genommen, genau zu dieser Episode, wo wahrscheinlich seine Jünger auch dabei waren. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern, die die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Diese werden ein schweres Gericht empfangen. Diese werden nicht unbedingt in die Ewigkeit eingehen. Die Ewigkeit ist nicht für die, die sich selbst erhöhen. Das braucht Gott nicht. Er braucht keine Menschen, die sagen, ich bin aber so hoch. Das, was Jesus hier lehrte, also durch die Veranschaulichung bei dem Essen, das war natürlich auch eine sehr gute Botschaft für seine Jünger. Ne? Also es steht nicht dabei, dass sie dabei waren, aber ich gehe davon aus, dass sie dabei waren, dass er nicht alleine war. Wie auch immer, die Jünger waren ja diejenigen, die gerade ein Riesenproblem hatten mit dem, also sich selbst erhöhen. Ne? Wer ist der Größte unter uns, haben sie gefragt. Und Jesus musste sie ermahnen und sie wurden beschämt. Ne? Immer wieder erst dieser menschliche Ich-Geist und danach die Beschämung. Oder die Mutter von Johannes und Jakobus, ne? Jesus, könnten nicht meine zwei Söhne rechts und links neben dir sitzen, wenn du in der Ewigkeit bist? Beschämung, ja. Oder Petrus, der wollte ja immer der Erste sein und ja, dachte, er wäre einfach besser und hatte immer was zu sagen und Jesus musste ihm dann sagen, liebst du mich wirklich mehr oder liebst du mich mehr als die anderen? Und das war also eine Gegenstandslektion für die Jünger und natürlich auch für uns. Jesus sagt, wenn du eingeladen bist, dann geh auf den letzten Platz oder lege dich auf den letzten Platz. Und dann könnte es sein, dass jemand kommt und dich vorholt und dann wird das besser werden mit der Ehre. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Aber gerade so die Zielstrebigen unter uns, also als Unternehmer suche ich zielstrebige Mitarbeiter, aber die haben es besonders schwer diesbezüglich, würde ich sagen. Die Zielstrebigen unter uns, die haben immer ihr Ziel vor Augen. Ich, mein Ziel und los geht's. Und die sehen die anderen, wenn sie sich irgendwo beim Teegut anstellen oder so, nicht immer. Oder im Straßenverkehr, wenn sie ihren Termin im Auge haben, dann sehen sie die anderen nicht so sehr. Ja? Und die Frage ist, haben wir überhaupt Augen, andere Menschen zu sehen? Können wir für andere Menschen warten? Können wir verzichten für andere Menschen? Und wenn wir das tun, warum tun wir das? Tun wir das einfach wegen der Etikette? Weil wir gerne dazugehören wollen, weil wir dem frommen Christentum entsprechen wollen und das so machen wollen, wie die anderen das vielleicht von uns erwarten oder wie das sich schickt? Oder machen wir es wirklich für die Ewigkeit, für Jesus? Weil wir einfach wissen, bei ihm zählt das alles nicht. Haben wir das verstanden? Es ist manchmal ganz gut, wenn Gott uns Lektionen erteilt. Ich bin jemand, ich strebe tatsächlich, wie der Name schon sagt, nach hohen Dingen. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin kein Detailtyp, der immer so im Detail rummacht. Ja? Sondern mich interessieren die großen Dinge, die ganz großen Dinge. Peter, vielleicht kannst du es nachvollziehen. Aber ich weiß nicht. Aber also mich interessieren die ganz großen Zusammenhänge und so weiter. Und ich traue mir vieles zu, also auch an Themen oder so, in die ich mich reindenke, traue ich mir vieles zu. Und vor 2 Jahren hatte ich mal eine persönliche Krise, da ging es mir mal richtig schlecht. Und in der Zeit kam ich mit meinem Hochstreben irgendwo an einen Punkt, wo ich da nicht weiterkam. Und da kam dann ein Lied von Judy Rogers in meine Ohren und das besang dann Psalm 131, mein Herz will nicht hoch hinaus, meine Augen sind nicht hochmütig, sagte David, glaube ich. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Und da dachte ich mir, wow, das zu sagen, ich, der ich mich immer mit großen Dingen beschäftige und gerne beschäftige und gerne das verstehe, vielleicht besser als manch anderer, das gibt ja Dinge, die zu hoch für mich sind. Ja. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass es Unsinn wäre, wenn man ja nur, also sich nur mit Details beschäftigt und das große Ganze überlässt man der Welt, dass sie das versteht. Das will ich damit nicht sagen. Aber wenn ich mit meinen Erkenntnissen komme und mit meinen Ideen und Verständnis von allem, dann muss ich wissen, das ist Stückwerk, das ist nichts für die Ewigkeit. Ja, das kann was Wahres beinhalten, aber ich muss sehr vorsichtig sein diesbezüglich. Ansonsten bin ich dann das Auge, ne? Dann jeder will das Auge sein. Ich habe doch am meisten gelesen und am meisten verstanden. Ich bin das Auge der Gemeinde. Ich gehöre an den Platz neben dem Gastgeber. Ich bin der, der alle beobachten kann. Aber so ist es nicht gemeint. Dieses Positionsstreben, dass wir eine Position, eine hohe Position, eine große Ehre auf dieser Welt erstreben, zählt nicht für die Ewigkeit. Jesus hat uns hier in dieser Passage, in diesem zweiten Abschnitt ein Beispiel gegeben. Ich glaube nicht, dass er sich auf den Ehrenplatz da vorne gesetzt hat. Ja, er kam ja auch irgendwie rein. Er hat den anderen Leuten, den Gästen gesagt, wie sie in Ewigkeit sich ausrichten sollen und wie sie nicht für die Vergänglichkeit da sein sollen. Aber Jesus hat, glaube ich, der den Ehrenplatz verdiente dort vorne, hat sich zurückgehalten. Ja, hat uns ein Beispiel der Demut gegeben. Demut zählt in Ewigkeit. Kommen wir zum dritten Abschnitt, ist der letzte. Provision für die Vergänglichkeit, das passt jetzt sprachlich zu Religion und zu Position, Verzeihung, aber in Englisch Provision, das ist das, was wir als Besitz bekommen haben oder die Versorgung, die wir bekommen haben. Ich meine damit das, was wir so haben, unsere Güter und so weiter. Ne? Man kann nämlich auch mit seinen Gütern für die Vergänglichkeit leben. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte. Wenn du ein Mittag- oder Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde ein, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Jesus hatte sich im ersten Abschnitt an die Pharisäer so allgemein gewandt, im zweiten an die Gäste und er hat sie alle konfrontiert, als wäre es nicht genug, jetzt kommt auch noch der Gastgeber und kriegt auch noch eine ab. Ja? Der Gastgeber kriegt also seine Lektion und der Gastgeber war ein Mann, der wohl von dem Prinzip der Gegenseitigkeit überzeugt war. Das war so sein Lebensmotto, das Prinzip der Gegenseitigkeit, wie du mir, so ich dir, beziehungsweise wie ich dir, so du mir. Na, kennt ihr das? Also ich mache das, was sich auch auszahlt für mich. Wenn jemand von euch im Geschäftsleben ist, das läuft also grundsätzlich so, dass wir sagen nicht, wir investieren uns dort, wo uns nichts bringt und da hinten, da ist noch so ein Kunde, der uns auf keinen Fall was zurückgeben kann. Da gehen wir überall hin und verbringen wir unsere Zeit. Im Geschäftsleben geht das anders. Ja? Und bei uns geht es anders. Und ja, ich will mal nicht viel dazu sagen, sonst müssten wir, glaube ich, hier alle mal umkehren. Aber jedenfalls, das zieht sich natürlich auch ins Privatleben hinein, gell? Und das Prinzip der Gegenseitigkeit, also ich denke, das betrifft uns alle. Ne? Wir werden eingeladen von den Nachbarn, vor Corona jedenfalls, und dann laden sie uns nochmal ein, und dann laden sie uns nochmal ein, und wir sagen, Moment mal, wir müssen die doch zurück einladen. Das kann doch nicht sein, dass da so ein Ausgewogenheit ist. Ne? Es muss doch alles irgendwie aufgerechnet werden. Wir schenken uns Geschenke zu irgendeinem Fest. Es kostet 10 Euro oder vielleicht lieber 100 Euro. Und dann jeder muss 100 Euro bezahlen. Du kannst doch nicht ein Geschenk, wenn der dir 10 Euro Wert geschenkt hat, dass du ihm nur 1 Euro schenkst. Das geht doch nicht. Ja? Hat man uns erzählt. Aber das ist für die Vergänglichkeit. Also für die Ewigkeit brauchen wir das nicht. Da können wir ruhig mal aus der Reihe tanzen. Dieses Prinzip der Gegenseitigkeit, das kann sich aber auch in unser geistliches Leben begeben. Zum Beispiel, ich habe überlegt, dass ich, wenn ich Fürbitte leiste, wenn ich bete, allein in meinem Kämmerlein, dann bete ich viel mehr für meine eigene Familie als für andere. Und dann habe ich mich mal gefragt, warum das so ist. Und das ist jetzt, braucht jetzt gar nicht ein schlechtes Gewissen haben, ne? Das ist vielleicht auch normal. Aber ich finde, wenn wir, wenn ich zum Beispiel für die Familie bete und vor Gott einstehe und Gott segnet sie, dann bete ich für die, die vielleicht mich mal segnen werden, wenn ich mal alt und klapprig bin. Ja? Versteht ihr? Also das ist auch irgendwo die Gegenseitigkeit vielleicht. Ja? Wenn das das Motiv ist, dann ist es falsch. Ja, nicht etwa die einladen, die uns zurück einladen können und die uns dann Vergeltung geben können. Das ist also sozusagen ja dieses Aufrechnen hin und her. Und dann haben wir am Ende in Vers 14 sozusagen diesen Vers, von dem habe ich auch die Ewigkeit, die hier im Titel steht, weil die Ewigkeit war ja nicht so sehr in dieser Passage zu finden, sondern eher vorher, aber auch im ganzen Kontext natürlich des Lukas-Evangeliums. Aber hier finden wir die Ewigkeit. Glückselig wirst du sein, weil sie, also die Armen, die Krüppel, die Lahmen, die Blinden, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten, denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten in Ewigkeit. Ja, wir brauchen nicht zu denken, wenn wir immer danach streben, dass wir mit unserem Besitz uns investieren dort, wo Leute uns zurückzahlen können. Wir brauchen nicht zu denken, dass das in Ewigkeit zählt. Ja? Jesus sagt, diejenigen, die das nicht tun, die das Gegenteil tun, die nichts hier auf dieser Erde zurückerwarten, denen wird Gottes Gegenseitigkeit zuteil. Dann sagt Gott, euch wird vergolten werden. Ja? Denen, die nicht auf dieses Vergelten aus sind. Ja? Natürlich ist das mit dem Einladen von den Armen, den Krüppeln, den Lahmen, den Blinden und nicht von den Freunden und ja, Verwandten und reichen Nachbarn so eine Sache. Also das ist sehr herausfordernd und ja, ich denke, wir können das eine machen, ohne das andere zu vernachlässigen. Ja, müssen wir einen Ausgleich finden. Wir müssen lernen, dass wir uns nicht nur in einer Welt bewegen, in der Welt der Gegenseitigkeit, sondern auch in der anderen Welt aktiv sind. Das Evangelium hat für dieses Prinzip, also dieses Negativprinzip der Gegenseitigkeit sozusagen oder den Umkehrschluss der Gegenseitigkeit einige Beispiele. Die Bibel sagt nicht nur, wenn du gibst, erwarte nichts zurück. Sie sagt auch, wenn du liebst, dann am besten dort, am schönsten dort, wo man dich nicht zurückliebt. Die Leute, die dich vielleicht hassen. Dort ist es umso kostbarer und schöner für Gott, wenn du liebst. Oder wenn du leidest, dann nicht in dem Moment, wo du für deine Schuld leidest, für deinen Unsinn, den du verbockt hast, sondern da, wo man dir ungerechtfertigterweise etwas vorwirft und leiden muss. Das ist besonders interessant. Ja? So, ich komme jetzt zum Fazit. Leben für die Vergänglichkeit oder für die Ewigkeit. In 1. Johannes 2,17, da gibt es einen schönen Vers, der das nochmal ganz klar so beschreibt. Ja? Und die Welt vergeht und ihre Begierde, aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Also da können wir es irgendwie festmachen. Ja? Die Dinge, die für die Vergänglichkeit sind, die in der Vergänglichkeit hier zählen, das sind nicht die Dinge, die in Ewigkeit zählen. Das ist ja ganz einfach. Ja? Aber wir sollen uns also nach den Dingen ausstrecken, die in Ewigkeit zählen. Jetzt komme ich nochmal kurz abschließend und zusammenfassend auf unsere Situation in der Corona-Krise. Wir leben in einer Zeit, in der wir persönlich, als Familien, als Gemeinde, als Unternehmen, als Gesellschaft eine große Herausforderung haben durch diese Corona-Pandemie. Eine größere Herausforderung, als wir alle hier erlebt haben, außer Johannes und vielleicht manch einer. Aber eine sehr, sehr große Herausforderung. Und diese Herausforderung betrifft vielleicht unsere Gesundheit, unsere Jobs, unseren Wohlstand, unsere Häuser, unsere Zukunft, unsere Freiheit. Wir wissen ja nicht, was es alles ist. Aber es ist eine Herausforderung. Die jetzige Zeit und das, was danach kommt. Aber diese ganzen Herausforderungen der Corona-Krise haben alle eins gemeinsam. Sie sind alle Herausforderungen an die Zeitlichkeit, an die Vergänglichkeit. Da ist nichts dabei, was die Ewigkeit herausfordern würde. Das ist ermutigend. Und in Ewigkeit den Willen Gottes tun, zu sagen, na gut, dann werde ich jetzt mal anfangen, den Willen Gottes zu tun, Das geht schief, das kommt wieder aus der Vergänglichkeit. Deswegen haben wir einen Fürsprecher in der Ewigkeit, Jesus Christus, unseren Herrn, den wir anrufen können und der uns hilft, dass wir in der Zeitlichkeit ihn aus der Ewigkeit haben, der uns hilft und der uns hilft, den Willen Gottes zu verstehen und zu tun. Ich fasse nochmal zusammen. Der erste Abschnitt: In Christus, die Religion, beziehungsweise vielleicht das Wort nicht so ganz ideal, die Gerechtigkeit für die Ewigkeit. In Christus habe ich die Gerechtigkeit für die Ewigkeit. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Wir hoffen auf Gerechtigkeit. Gerechtigkeit kann ich nicht Gott vorweisen, sagen, so, hier bin ich, hier ist meine Gerechtigkeit, damit gehe ich in die Ewigkeit. Das kann ich vergessen, sondern ich gehe zu Gott und sage, ich hoffe auf die Gerechtigkeit, die du mir gibst. Und heute habe ich ein Problem mit der Gerechtigkeit, aber ich schaue schon nach vorne durch Christus, durch die Brille, wo ich meinen Messias sehe und er hilft mir. Und ich achte auf die Gerechtigkeit, die er hat. Das ist meine Hoffnung. Also meine Gerechtigkeit heutzutage ist vergänglich, ne? Also zum Beispiel könnte jemand jetzt auch sagen, meine Gerechtigkeit, meine Richtigkeit, meine Überzeugung zur Corona-Krise. Ja, da gibt es ziemlich dezidierte Meinungen, gell? Der eine sagt das, der andere sagt das. Und eins haben diese Meinungen alle gemeinsam. Sie sind nicht fit für die Ewigkeit. Also wenn irgendeiner irgendwas behauptet, das mag ja von Gott sein und das mag auch so sein. Aber das, was von uns kommt, das ist nicht für die Ewigkeit. Meine persönliche Meinung zur Corona-Krise hat sich in den letzten 12 Monaten geändert. Ich hatte vor einem Jahr am Anfang der Pandemie eine andere Einstellung dazu als heute. Und wer weiß, in 5 Jahren, 10 Jahren, werde ich da immer noch die gleiche haben wie heute? Kann schon sein. Aber kann auch sein, dass sie sich wieder etwas ändert, weil ich bin jemand, ich tauge nicht für die Ewigkeit. Ich brauche Jesus Christus, der mir seine Gerechtigkeit gibt. Und meine Überzeugung, meine Gerechtigkeit taugt nicht für die Ewigkeit. In Christus habe ich die Position für die Ewigkeit. Philipper 2, 9-11. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus hat sich erniedrigt. In der Passage, in den vorhergehenden Versen, da sieht man wie so eine Treppe, Jesus ging hinunter und wurde Mensch, hat sich entäußert und hat sich entäußert bis zum Tod. Er ist ganz runtergegangen, er war sozusagen der Niedrigste und dann wurde er der Erste. Jesus ist der Erhöhte und er hat den ersten Platz, er ist der Erste. Und wenn ich Erster sein will, nach meiner Natur, dann werde ich mich besser an Jesus den Ersten halten, weil der ist für ewig, der bleibt da. Dem seine Position wird nicht mehr strittig gemacht. Durch die Corona-Pandemie wird unsere Position sich vielleicht ändern. Ich bin Unternehmer und mache so einige Sachen. Aber ob meine Position in 10 Jahren immer noch die gleiche ist wie heute, das weiß ich doch nicht. Das kann sich ändern. Also diese Krise hat die Macht, viele Dinge auf den Kopf zu stellen. Aber das sind alles vergängliche und weltliche Dinge. Aber Jesus Christus, die Position, an die halte ich mich fest in Ewigkeit. Und ganz zum Schluss, in Christus habe ich auch die Provision für die Ewigkeit. Mein Gott aber wird all euer Mangel abhelfen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Philipper 4, 19. Also in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, da ist Jesus Christus, da ist der Reichtum Gottes und dieser Reichtum, der darf sogar all meinen Mangel ausfüllen. Dieser Mangel ist aber nicht so der materielle, wo ich sage, hier in der Zeitlichkeit, da brauche ich das, aber die Dinge der Ewigkeit, die Freude, die Hoffnung, Glaube, die Dinge bekomme ich von ihm und die sind ausreichend, völlig ausreichend, um auch durch diese Zeit zu kommen. Ja? Wir wissen nicht, wie es mit unseren Besitztümern weitergeht. Ja, vielleicht werden sie weniger oder vielleicht werden sie aufzehren oder sonst was werden, aber wir wissen, Jesus hat alles, was wir brauchen zu einem Leben mit Gottseligkeit, zu einem Leben mit Gott. Amen.